da wäre mehr drin gewesen. Zu diesem Schluss komme ich, etwa wenn ich an meine Schulzeit denke. Also man könnte natürlich auch sagen, ich hatte ein bequemes Leben in der Schule. Aber ehrlicherweise muss man mich sozusagen als ein Spätentwickler bezeichnen. Erst in der 7. Klasse, in der 2. Hälfte des Halbjahres entdeckte ich, dass Lernen ansatzweise Spaß machen kann. Aber mein Zeugnis sah so aus. 5 Vierer, 5 Dreier, 2 Zweier. Und wir reden von der Hauptschule. 2 Jahre später sah mein Zeugnis etwas anders aus. Ich hatte 1 3, 5 Zweier und 8 Einser. Ich ging auf die mittlere Reife. Ich entdeckte, hey, mit der Clique unterwegs zu sein, das macht richtig Spaß und lernen kann man so nebenbei. Das heißt, ich habe die mittlere Reife bestanden, aber halt auch nicht viel mehr. Ich ging weiter auf die Voss. In der 11. Klasse ist so, man hat eine Woche Praktikum, eine Woche Schule, eine Woche Praktikum. Das mit dem Lernen hält sich also in Grenzen. Ich habe die Klasse bestanden und dachte in der 12. Klasse, ich mache genauso weiter. Das Ergebnis nach einem halben Jahr sah so aus. Also, wenn ihr guckt, eine 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Und hey, ganz ehrlich, die meisten der Noten waren die Tendenz nach noch schlechter. Die 1 war in Kunst. Die 4, die ich dann in Pädagogik hatte, gab mir den Anlass, Erzieher zu werden. Nein, okay, lassen wir das mal. Ich brach nach der Hälfte des Jahres ab, habe mich zu Hause hingesetzt und habe danach das auch wirklich bestanden. Also mehr oder weniger. 6 Jahre später, ich war auf der Bibelschule. Und hey, das erste Mal in meinem Leben hatte ich was Besseres wie eine 3 in Deutsch. Und ehrlicherweise, die deutsche Grammatik habe ich im Griechischunterricht gelernt. Und manchmal stellte ich mir die Frage, was wäre mit dem jetzigen Wissen nochmal in der Schule sein zu können? Aber leider war es nicht möglich. Aber so unterm Strich muss ich sagen, da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht geht es dir in einem anderen Bereich so. Vielleicht warst du im Sport mal eine richtige Granate oder beim Schachspielen oder beim Gedichtewettbewerbe und so weiter. Und du hast einen Wettbewerb nach dem anderen gewonnen. Aber irgendwie haben deine Eltern dich nicht mehr gefördert. Und irgendwie ist dann dein Talent stehen geblieben oder andere Dinge wurden wichtiger. Und jetzt stellst du resigniert fest, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Oder vielleicht geht es dir so, wenn du an deine Beziehung zu deinen Eltern oder deinen Kindern oder deinen Geschwistern denkst. Vielleicht kam irgendwann dieser Punkt, wo ihr euch gestritten habt, wo ihr euch aus den Augen verloren habt, wo ihr nicht mehr miteinander was zu tun hattet, über Jahre. Und manchmal denkst du an diese Beziehung und denkst dir, eigentlich wäre da mehr drin gewesen. Vielleicht geht es dir noch in einem anderen Bereich so. Seit Jahren gehst du in die Gemeinde. Seit Jahren stehst du beim Lobpreis auf. Seit Jahren nimmst du dir vor, Jahr für Jahr die Bibel durchzulesen. Hey, bis zum 30. Januar klappt es auch jeden Tag. Seit Jahren nimmst du dir vor, den Gottesdienst nicht zu verpassen. Innerlich stimmst du den Predigten zu, aber von der Kraft und den Wundern, von denen es in den Predigten und in der Bibel manchmal heißt, ehrlicherweise hast du davon noch nie was erlebt. Und du denkst an deinen Glauben und stellst fest, da wäre mehr drin gewesen. Hey, es mag sein, dass andere auf dein Leben schauen und denken, hey, so ein Leben würde ich auch gern führen, aber du weißt, in manchen Bereichen wäre mehr drin gewesen. Ihr habt heute eine wunderbare Gelegenheit. Ihr könnt nämlich heute über euer Leben nachdenken und vielleicht kommt ihr zu dem Schluss, an dem einen oder anderen Punkt könnte ich was verändern, weil eben noch mehr drinnen ist. Heute schauen wir uns eine Person aus der Bibel an, die hatte Talent ohne Ende. Aber wenn wir so das Ende seines Lebens betrachten, dann wissen wir irgendwie nicht so genau, hat er jetzt gewonnen oder verloren? War das jetzt am Ende noch gut oder irgendwie nicht? Und irgendwie kommen wir zu dem Entschluss, hey, da wäre mehr drin gewesen. Die Person, über die wir heute sprechen, hier ist sie veranschaulicht, heißt Simson. Simson war einzigartig, der hat die Gaben und Fähigkeiten, hey, die hätte ich auch gern gehabt. Der konnte Löwen zerreißen, aber dazu kommen wir später noch. Aber irgendwie gab es da auch so eine andere Seite an ihm und die war nicht so stark. Aber auch das schauen wir uns gleich mehr an. Samson wurde in einer Zeit geboren, in der das Volk Israel keinen König hatte. Die Zeit wird beschrieben mit den Worten, jeder tat, was er mochte. Jeder tat, was er will. Den Menschen, dem Volk Israel, dem Volk Gottes war ihr Gott egal. Sie sind in das Land Kanaan gegangen und bei Mose hat es angefangen, bei Josua erst recht. Da haben sie dieses Land eingenommen. Aber hier in dieser Zeit, da nahmen sie nichts mehr ein. Vielmehr andersrum, sie haben angefangen, Mischehen zu führen, sich zu verbinden mit den anderen Völkern. Sie haben angefangen, den Glauben an den einzigen lebendigen Gott aufzugeben, um irgendwelchen anderen Götter nachzulaufen. Ja, sie haben sogar ihre Kinder für diese anderen Götter geopfert. Und Gott hat es nicht gefallen, sodass er irgendwann gesagt hat, okay, wenn ihr ohne mich leben wollt, dann ziehe ich meinen Schutz zurück. Und er gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Also, so hieß das Volk damals. Und in diese Zeit hinein wurde Samson geboren. Und Samson, es war keine normale Geburt, denn Samsons Mama konnte keine Kinder bekommen. Lange Zeit. Und dann kam dieser Tag, der alles veränderte. Ein Engel kam und gab ihr diese Botschaft, du wirst einen Sohn bekommen. Und während der Schwangerschaft, da darfst du kein Wein oder berauschendes Getränk trinken. Du darfst nichts Unreines berühren, noch essen. Und für Samson sollte es sein Leben lang gelten. Samson sollte ein sogenannter Nazireer sein, ein Gottgeweihter. Ein Gottgeweihter, der hatte drei Aufgaben. Ein Gottgeweihter, der hatte die Aufgabe, sich von allen alkoholischen Getränken, zum Beispiel Wein, fernzuhalten, aber auch von allen Dingen, die vom Weinstock kommen, also auch Trauben, auch Essig, auch Rosinen und so Zeug. Er durfte nichts Unreines berühren. Er durfte nicht zu einem Grab gehen, er durfte keine Leichen berühren. Ja, selbst dann nicht, wenn sein eigener Vater gestorben wäre, er hätte nicht zur Beerdigung gehen dürfen. Und eine dritte Sache zeichnete einen sogenannten Gottgeweihten, einen Nazireer aus. Er durfte weder seine Haare noch sein Bart schneiden. Und dieser Engel sagte, hey, wenn Samson sich an diese drei Sachen hält, dann wird Gott ihm übernatürlich Kraft schenken. Dann wird Gott bei ihm sein, dann wird Gott ihm segnen. Hey, mal ganz ehrlich, Samson hatte keine Wahl. Nazireer im Normalfall, bis auf zweimal in der Bibel, haben die sich immer selber dafür entschieden, für eine kurze Zeit. Aber Samson, es war seine Lebensberufung, es war sein Auftrag. Aber er entschied, wie gehorsam er seinem Auftrag war. Über seine Erziehung wissen wir ehrlicherweise nicht viel oder gar nichts. Und das macht mich traurig. Weil hey, wenn die Eltern von diesem großen Auftrag wissen, wäre es dann nicht gut gewesen, ihn auch darauf vorzubereiten? Ihm Tipps an die Hand zu geben, dass er am Ende auf ein Leben führen kann, wo eben nicht heißt, da wäre mehr drin gewesen? Aber wir lesen darüber nicht viel. Aber sein Name ist cool. Samson. Auf Deutsch übersetzt Sonnenmann oder die aufgehende Sonne. Hey, 40 Jahre ist das Volk Israel in Gefangenschaft, geknechtet, müssen anderen das tun, was andere Leute sagen. Und immer wenn Samson angesprochen wird, hey, für uns geht eine neue Sonne auf. Da bricht was Neues heran. Denn dieser Engel sagte auch zu seiner Mutter, Samson wird anfangen, das Volk Israel von den Philistern zu befreien. Hey, was für einen genialen Ruf auf sein Leben. Was für geniale Möglichkeiten. In Richter 14 lesen wir, wie Samson bereits erwachsen war. Und wir schauen uns jetzt verschiedene Bereiche seines Lebens an. Wir erleben und erfahren, wie Samson die Kraft Gottes erfährt an verschiedenen Stellen. Samson wird von Gott gesegnet. Samson erfährt, wie der Geist Gottes ihn treibt. Samson war später 20 Jahre lang Richter über Israel. Und in all dieser Zeit war er eher ein Einzelkämpfer, der gegen die Philister sich zur Wehr setzte. Das eine Mal lesen wir, dass Samson 30 Philister tötete, um ihre Gewänder zu stehlen und seine Wettschulden zu bezahlen. Ein anderes Mal, auch wieder auf private Rechnung, er schnappt sich 300 Füchse, bindet je zwei zusammen, steckt eine Fackel rein, zündet die an und vernichtet die komplette Ernte der Philister. Keine coole Freundschaftsanfrage, bei Facebook würde es anders gehen, aber so war er damals. Das Problem war, sein Volk wollte ihn jetzt auch nicht mehr, weil er legt sich ja mit denen an, die sie unterdrücken. Das heißt, sein Volk wollte ihn nicht, die Philister wollten ihn nicht. Wer wollte ihn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Wusste er selber nicht. Ergebnis war, sein Volk liefert ihn in die Hände der Philister. Hey, die kommen mit 3000 Mann, um ihn abzuholen. Die haben Respekt gehabt vor ihm. Und Simson nimmt das, was zur Verfügung steht, also in dem Fall ein Eselsknochen, und der schlägt 1000 Philister mit einem Eselsknochen. Coole Nummer, oder? Am gleichen Tag geht Simson in die Wüste und schreit zu Gott, ich verdurste. Schreit zu Gott, hey, wie kann es sein, ich tue 1000 Leute von deinen Feinden vernichten und jetzt komme ich um? Und jetzt sollen die dann ihren Spaß dran haben, dass ich gestorben bin? Kann ja irgendwie nicht sein. Und was passiert ist, Gott lässt aus einem Felsen Wasser kommen. Ich weiß nicht, wie du sonst an Wasser kommst. Ich gehe meistens zum Lidl rüber, ist nicht weit weg. Aber Simson erlebte an diesem Tag zweimal, wie Gott ihn half und rettete. Simson hatte richtigen Glauben. Hey, zumindest dann, wenn es brenzlig war. Aber Simson erlebte, wie Gott dann auch wirklich handelte und regierte. Wie er ihn übernatürlich beschenkte. Einige Zeit später. Simson geht nach Gaza. Gaza ist eine Stadt der Feinde, wo befestigt ist. Die Beweggründe schauen wir uns später an. Aber das Ende der Story, das ist richtig cool. Um Mitternacht wacht Simson auf und hat irgendwie geschnallt, hey, die Philister haben von seinem Besuch mitbekommen und haben ihn in Hinterhalt gelegt. Was macht Simson? Er steht auf, er geht zum Stadttor, reißt die Tore aus, packt sie auf seinen Rücken und läuft mal los. Hey, die Philister, die ihn umbringen wollten, die waren so schockiert, die haben gar nichts mehr gemacht. Und Simson, der läuft 5 Stunden lang, 60 Kilometer mit einem Ziel auf den Berg hoch zu laufen, ohne Pause. Der läuft und jetzt stellt euch mal die Situation der Israeliten vor. Der neue Morgen bricht auf, die Sonne kommt ran und irgendwie so eine Schildkröte läuft da entlang und kommt hin und die schnallen, hey, das sind die Stadttore von unseren Feinden. Richtig coole Nummer. Simson hat mal wieder den in Streich gespielt. Und die feiern Simson ohne Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du all diese Storys hörst. Ich würde sagen, Simson war echt zu beneiden, oder? Das Problem ist, es gab noch eine andere Seite in seinem Leben. Etwas passte irgendwie nicht dazu. Etwas passte nicht zu seiner besonderen Berufung. Etwas passte nicht zu seinem heiligen Auftrag. Zu dem Leben eines Gottgeweihten. Um es kurz zu machen, es war sein Charakter. Wir schauen uns jetzt ein paar Episoden an und ehrlicherweise waren die in Wirklichkeit mitten hineingewoben in all dem Guten, was wir gerade gehört haben. Er, der Gottgeweihte, der Sonnenaufgang Israels, er hatte einen Wunsch. Richter 14 fängt nämlich damit an, dass er zu seinen Eltern sagt, ich will heiraten. Und zwar eine von den Philisterinnen. Eine von den Feinden. Er war nämlich im Timna zu Besuch, so hieß diese Stadt damals. Und wir können uns das irgendwie so vorstellen, wie wenn Simson sich quasi auf den Zaun setzt, zwischen auf der einen Seite dort, wo Gott ihn haben will, und auf der anderen Seite dort, wo er nicht sein soll. Und er setzt sich auf den Zaun hin und schaut hin und her. Er schaut hin, Reich Gottes, da ist, was Gott von mir will. Oh, das ist spannender, das, was Gott nicht möchte. Und irgendwie entsteht in seinem Herzen eine Sehnsucht. Und er geht auf seine Eltern zu und sagt, hey, diese Frau, diese Philisterin, die will ich haben. Und in der damaligen Zeit, heute kaum vorstellbar, war das wirklich so, die Ehen haben die Eltern ausgemacht. Das heißt, er brauchte seine Eltern. Und er geht zu seinen Eltern hin und sagt, hey, das ist die Frau, die ich haben will. Und seine Eltern sind überhaupt nicht begeistert. Die sagen, hey, solche Mischehen, da warnt Gott immer wieder davon. Weil die Gefahr, dass der Ungläubige den Gläubigen von Gott wegzieht, ist so viel höher, wie dass der Gläubige den Ungläubigen zu Gott zieht. Seine Eltern sind absolut dagegen. Aber Simson sagt, hey, ich will diese Frau, das ist die Richtige. In anderen Worten, was du mir sagen willst, ist mir total egal, weil ich habe es beschlossen. Du musst danach handeln. Ja, der Form nach, der Tradition nach, bin ich zwar noch dabei und frage euch, aber ehrlicherweise ist mir egal, was du willst. Du hast zu tun, was ich zu sagen habe. Gib mir diese. Was geschieht ist, seine Eltern geben irgendwann nach und sie marschieren zusammen nach Timna. um dort eben mit der Familie dieser Angehimmelten zu sprechen. Unterwegs, Simson macht sich selbstständig. Simson läuft in die Weinberge und wird von dem Löwen angegriffen. Hey, und dieser Kerl hier, der gewinnt gegen den Löwen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Zoo warst und vor Löwen standest. Die Vorstellung, gegen den kämpfen zu müssen, ist nicht gerade so, dass es wohlergehende Emotionen anweckt. Also ich würde eher von Angst sprechen. So ein bisschen, so tendenziell zumindest. Aber Simson, der erlegt diesen Löwen. Seinen Eltern erzählt er nichts davon. Aber ein kleines Detail haben wir ausgelassen oder nicht betont. Simson, der Gottgeweihte, der Nazirea, war in den Weinbergen. War nicht seine Aufgabe, sich vom Wein und den Früchten und alles, was mit dem Weinstock zu tun hat, fernzuhalten? Aber genau dort war er. Ich glaube, er reitet wieder zwischen dem Zaun, was Gott gefällt, und dem, was ihm nicht gefällt. Und obwohl er im Weinberg war, obwohl er dabei war, in die Stadt Timna zu gehen, um eine Frau zu heiraten, die er nicht heiraten sollte, trotzdem bewahrt ihn Gott, dass Simson Löwen erschlagen kann. Trotzdem ist Gott dabei. Spulen wir vorwärts. Die Familien sprechen miteinander, die Hochzeit wird vereinbart, sie gehen wieder nach Hause, während die Hochzeit vorbereitet wird. Irgendwann kommt der Moment, die Familie läuft wieder nach Timna. Und Simson, der ist clever, der sagt, hey, ich habe ja da den Löwen zerrissen. Jetzt gucken wir mal, was aus den Löwen geworden ist. Und er seilt sich mal wieder ab und er kommt zu den Löwen und er stellt fest, der Löwe ist nach wie vor tot. Der Löwe ist schon in einem nicht mehr ganz so angenehmen, riechenden Zustand, aber innen drinnen bewegt sich was. Und er langt hinein in den Löwen und stellt fest, da hat ein Bienenvolk sein Nest gebaut und Honig gemacht. Guten Appetit an der Stelle. Hey, war das nicht genau für ihn verboten als Nazirea? Er soll sich fernhalten von unreinen Dingen, vom Kadaver, und er langt hinein, er berührt es. Wieder spielt er damit, wie weit er gehen kann. Ich glaube, Simson hatte gelernt, dass er sich gegen seine Eltern durchsetzen kann, dass er immer seinen Willen kriegt, und jetzt macht er mit Gott die gleichen Spielchen. Ich soll nichts mit Weinstöcken und sowas zu tun haben, ich laufe im Weinberg. Kadaver, mir egal, ich mache einfach trotzdem. Seinen Eltern gegenüber hat er geschwiegen. Aber auf der Hochzeit, da machte er das zum Rätsel. Aus dem, der frisst, kam Nahrung und aus dem Starken kam Süßes. Der Einsatz, 30 Gewänder. 7 Tage so lang dauerten die Hochzeiten damals. Ich weiß nicht, wie die sich das leisten konnten. Waren halt nicht in Deutschland vielleicht. 7 Tage dauerte das Fest. Und sie hatten dieses Rätsel auf. Und nach 3 Tagen kippte die Stimmung. Die Philister waren richtig sauer. Die haben gesagt, der hat dieses Rätsel nur gemacht, um uns auszunehmen. Und was passiert ist, Simsons Frau, die setzen sie unter Druck. Da sagen sie jetzt, hey, du musst uns dieses Rätsel verraten. Und Simsons Frau beschwatzt Simson Tag für Tag, dass sie endlich dieses Rätsels Lösung sagt. Es kommt der 7. Tag. Simson gibt sein Geheimnis preis. Und das Ergebnis ist, sie verrät ihn. Wir halten kurz inne an dieser Stelle. Diese Feierlichkeiten werden mit einem Wort beschrieben im Hebräischen, das für Festmahl steht. Immer dann, wenn im Alten Testament dieses Wort Festmahl steht, geht es um großes Betrinken. Ich kann euch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich glaube, Simson hat ganz schön was getrunken. Aber ich weiß es nicht 100%ig. Aber allein dadurch, dass er immer bei den Weinbergen war, hat er gegen sein Nazirea-Gelöbnis ja bereits verstoßen gehabt. So, nochmals. Die Philister wollen das Rätsel lösen. Sie setzen die Frau unter Druck. Die Frau beschwatzt ihren Mann. Er gibt die Lösung preis. Sie verratet die Lösung weiter. Simson wurde verraten. Die Philister lösten das Rätsel. Und jetzt musste er 30 Gewänder den Philistern geben, die er ehrlicherweise nicht hatte. Er wurde zornig. Er tötete 30 Philister, nahm der ihren Gewänder ab, um die Wettschulden zu bezahlen, und ging zurück zu seiner Heimat. Der Vater der Braut dachte, okay, Bräutigam weg, also gebe ich meine Frau den anderen. Fertig ist erst einmal. Und die Bibel beschreibt, dass in all dem Durcheinander Gott mittendrin ist und am Werk ist, damit es einen Grund gibt, warum er sich gegen die Philister auflehnt. Jetzt könnte man sagen, Gott will es, dass Simson diese ganzen Philister tötet. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben würde. Ich glaube, Gott benutzt einen Simson, der lauwarm ist, im Rahmen der Möglichkeiten, die Gott durch Simson hat. Und da bleibt ehrlicherweise nicht viel übrig. Wir haben bereits gehört, es gab noch einen Streich, also das mit den Füchsen. Und wieder war es ein persönlicher Rachezug. Weil nachdem Simson in Israel war, dachte er irgendwann, ja eigentlich habe ich ja geheiratet. Also gehe ich mal wieder nach Timna und sage zu meinem Schwiegerpapa, jetzt nehme ich meine Frau mal mit, habe ich vorhin vergessen. Das Problem ist ja, der Vater hat ja die Frau jetzt jemand anders gegeben. Simson ist sauer. Simson schnappt sich 300 Füchse. Simson vernichtet die komplette Ernte der Philister. Formulieren wir es mal undiplomatisch, okay? Nur weil dieser triebgesteuerte, törichte junge Mann eine Frau von einer Frau abgeblitzt wurde, erhebt er sein Privatproblem zu einer nationalen Krise. Weil er sorgt, dass das Philistervolk, das Volk der Beherrscher, nichts mehr zu essen hatte. Ja, wie viel Essen wird sein eigenes Volk denn haben, die unterdrückt sind? Ehrlicherweise noch weniger. Aber ihm ist es egal, weil er kümmert sich um sein eigenes Problem. Danach wird er übernatürlich versorgt, wie wir gehört haben. Und das war so dieser Moment, wo was in seinem Herzen geschah. 20 Jahre lang, ab jetzt, war er Richter über Israel. Und ich glaube, er hat seinen Job richtig gut gemacht, weil sonst hätte er es in der Bibel gestanden. Nein, uns wissen nicht viele aus dieser Zeit berichtet. Ich gehe davon aus, er hat es echt gut gemacht. 20 Jahre lang. Und dann kam ein Moment, der wieder alles verändern sollte. Ich weiß nicht genau, was es war. Vielleicht hat er sich gelangweilt. Vielleicht hatte er keine Aufstiegschancen mehr. Vielleicht dachte er sich, er kommt zu kurz, oder vielleicht gab es damals schon eine Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er die Sehnsucht nach dem nächsten Abenteuer. Oder aber eine Lust, eine Leidenschaft, die er nicht unter Kontrolle bekam. Das nächste Mal, wenn wir von Simson lesen, ist er auf dem Weg nach Gaza. Ist er auf dem Weg in dieser befestigten Stadt. Und sein eigentlicher Beweggrund war, das, was ich euch vorhin verschwiegen habe, ist Lust. In der Stadt angekommen, guckt er sich nämlich nach der nächsten Frau, mit der er Gottesdienst feiern kann. Und Gottesdienst feiern bei den Götzen hieß einfach Prostitution. Also sein Ziel war, mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen. Das nächste Abenteuer mit der nächsten Frau. Ich weiß nicht, ob er noch kurz gezögert hat, als er dabei war, in diesen Tempel zu gehen, wo er irgendwelche Fratzen über der Tür gesehen hat. Ich weiß es nicht, ob er gezögert hat. Aber diese Frau hat ihn angelächelt. Und dann folgte er ihr in ihr Gemach. Und dann vergnügte er sich mit ihr. Und in dieser Zeit wurde ein Hinterhalt gelegt. In dieser Zeit organisierten die Philister, wie sie diesen Kerl, der schon so viele Philister umgebracht hat, töten könnten. Mitten in der Nacht kommt der Geistesblitz. Er wacht auf, er reißt das Stadttor aus. Widerstand aufgegeben. Und er kommt nach Israel und wird gefeiert. Mein provozierender Gedanke, kann es sein, dass Gott ihn deckt? Ich meine, was wäre geschehen, wenn er nach Israel zurückkommt und die wüssten, dass ihr Richter gerade Tempelprostitution gemacht hat bei einem anderen Gott? Ey, das wäre nicht gut ausgegangen für Simson. Aber dieses Wunder, was Gott, weil Gott ihnen die Kraft dazu gab, diese Stadttore auszureißen und zu tragen, da war von all dem anderen seine eigentlichen Beweggründe, sein eigentlichen Herzen nicht mehr die Rede. Vollkommen überdeckt. Entscheide selbst, was das wohl in Simson ausgelöst hat. Er hatte bis jetzt erlebt, wie er sich gegen seine Eltern durchsetzen kann. Er hatte erlebt, wie er mit seiner Siräer-Gelübnis spielen kann. Und vielleicht macht er jetzt innerlich Inventur. Gaza, in dieser Stadt die größte Sünde, die er je begangen hat. Und Gottes Handeln gleich danach? Also scheint Gott ja irgendwie nicht zornig zu sein. Gott hat es einmal akzeptiert. Ja, warum sollte er es dann nicht ein zweites Mal akzeptieren? Es dauert nicht lange. Dann lernte Simpson im Weinberggebiet, ja, richtig gehört, da sollte er nicht sein, eine nächste attraktive Frau kennen. Sie hieß Delilah. Ihr ahnt es schon, sie war Philisterin. Sie hatte wirklich gute Qualitäten. Also makellose Schönheit, Intelligenz, habgierig, manipulativ, treulos, ohne Gewissen. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Und ich glaube, durch diese Frau erntet er, was er sein Leben lang gesät hat. Er handelt mal wieder im Verborgenen. Er handelt mal wieder im Ausland. Er handelt mal wieder irgendwelche Geschichten mit Frauen. Simpson verliebt sich in diese Delilah. Und die Philister, Fürsten, es gab 5 große Städte mit 5 Fürsten, die regierten bei den Feinden, die haben davon mitbekommen. Und die besuchten Delilah und sagten, Herr, jeder von uns wird dir 1100 Silberscheckel geben, wenn du ihn uns auslieferst. Wenn du hinter der Kraft seines Geheimnisses kommst. Wenn du entschlüsselst, wie wir ihn schwach machen können. Hey, dass diese Kraft, die Simpson hatte, irgendwas Übernatürliches hatte, irgendein Geheimnis hatte, das war ihnen bewusst. Hey, und wie traurig ist es, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, dass diese Kraft von Gott kam. Aber wie hätten sie auf diese Idee kommen können bei all dem, was Simpson vorgelebt hat? Da war ja auch keine Verbindung, dass Simpson glaubt, irgendwie erkennbar. Sein Lebensstil ließ ja nicht darauf schließen. Okay, zurück zur nächsten Bettgeschichte mit Delilah. Sie fragt ihn nach seinem Geheimnis. Er verarscht sie. Sie ruft Philister herbei, Philister versuchen ihn zu überfallen. Simpson vermöbelt die wie immer. Hey, Delilah ist richtig angepisst. Die sagt, hey, wie kannst du mich so belügen? Wie kannst du mich so hintergehen? Klammer auf, war nicht sie diejenige, die dabei ist, Simpson zu hintergehen? Aber davon ist keine Rede. Sie beschwatzt Simpson, dass er der Böse ist. Die Geschichte wiederholt sich. Ein zweites Mal. Und sie ist richtig sauer. Und es kommt, nachdem sie so lange geschmollt hat und er hat so lange gebraucht, um ihre Gunst wiederzufinden. Und in seinem Herzen ist irgendwie so dieses Verlangen da, ich will sie nicht verlieren. Sie fragt ein drittes Mal. Und jetzt sagt er, wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes mit den Kettfäden am Webstuhl verwebst, dann werde ich die Kraft verlieren. Bis jetzt hat er immer davon gesprochen, mit irgendwelchen besonderen Schnüren angefesselt zu sein und das würde reichen. Ja, aber jetzt auf einmal gibt er ihr die Chance, an seinem Haar zu sein. Jetzt auf einmal gibt ihr die Chance, an dem zu sein, was von seinem Nazirea-Gelebnis noch übrig geblieben ist. Sie darf immer näher hineinkommen, immer näher herankommen zu dem, was Gott gesagt hat, auf das soll er achten. Es passiert wieder. Simpson schläft, sie webt dieses Zeug zusammen, ruft die Philister herbei, Simpson wacht auf, Simpson überwältigt die Philister und Delilah wirft ihm Lieblosigkeit vor. Hey, statt zu realisieren, was für eine Bedrohung von ihr ausgeht, statt diese Gefahr zu bannen, was macht Simpson? Er zieht bei ihr ein. Er sorgt dafür, dass es noch öfters passieren kann. Hey, und Tag für Tag liegt sie ihn jetzt in den Ohren. Tag zu Tag plagt sie ihn mit der gleichen Frage. Tag zu Tag geht sie mit dem Schmirgelpapier an seinen Nerven, bis er ihr Geheimnis verrät. Hey, und irgendwann ist es Simpson genug. Und er will seine Ruhe haben. Und ich stelle mir so vor, wie er innerlich Inventur macht. Und wie er so denkt, hey, für mich war es als Nazirea, als Gottgeweihter nicht erlaubt, Kadaver zu berühren. Mir war es egal, ich habe es gemacht, es ist nichts passiert. Gott war trotzdem noch bei mir. Mir war es nicht erlaubt, Wein zu trinken oder im Weinberggebirge zu sein und was auch immer. Mir war es egal, ich habe es trotzdem gemacht und Gott war weiterhin bei mir. Und jetzt ist es mit den Haaren. Was juckt's jetzt schon? Und ich stelle mir vor, wie er so sich überlegt hat, ist doch egal, Gott wird ja weiterhin bei mir sein. Delilah lässt ihn in seinem Schoß einschlafen. Delilah lässt es zu, dass seine Haare im Schlaf geschnitten werden. Delilah ruft die Philister herbei. Und es geschieht, was geschehen musste. Ich glaube, der Grund, warum es geschehen konnte, ist, inzwischen war Delilah seine Nummer eins. Weil wenn er seine Haare aufgegeben hat, dann hat er damit auch seine Beziehung zu Gott aufgegeben. Diese Philister sind da. Simson wacht auf. Simson denkt sich, hey, das Spiel läuft wie immer, ich vermöbel die Philister. Das Problem ist, seine Kraft ist weg. Das Problem ist, er hat es nicht einmal registriert. Er hat es nicht mitbekommen. Er hat so lange mit Gott gespielt, dass er am Schluss nicht einmal mehr mitbekommen hat, dass Gott gar nicht mehr bei seinem Leben ist. Was passiert ist, er wurde gefangen genommen. Was passiert ist, den Kindern jetzt die Ohren zu halten, Simson hatte danach keine funktionierenden Augen mehr, um es mal ein bisschen zu umschreiben. Simson wurde gefangen genommen und musste den Mühlstein betreiben. Also irgendwie stark war er immer noch, aber nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Irgendwann gab es ein Fest. Und während der Feier, nachdem die Stimmung durch Alkohol immer besser wurde, sagten sie, jetzt holen wir unseren Staatsfeind Nummer eins. Und jetzt machen wir uns über ihn lustig. Er soll für uns tanzen, er soll uns belustigen. Was für eine Schmach für den stolzen Simson. Er ist verzweifelt, er weiß keinen Ausweg mehr. Aber er will Rache. Rache, weil sie ihn sein Augenlicht genommen haben. Und er fängt an zu beten. Ein letztes, ein verzweifeltes, ich würde sagen, ein egoistisches Gebet. Herr, gib mir nochmal die Kraft, dass ich mich rächen kann an den Philistern, weil sie mir mein Augenlicht genommen haben. Gott schenkt ihm diese Kraft. Simson lehnt sich an die zwei Stützpfeiler des Hauses ein, wo 3000 Philister feiern. Und Simson reißt dieses Haus ein. Simson stirbt an ihnen und mit ihm 3000 Leute. 3000 der Feinde. 3000 der Personen aus der Oberschicht. Für die Israeliten, für das Volk Gottes war das wirklich eine Befreiung danach, weil die Philister haben sich jetzt zurückgezogen. Gott gebraucht diesen hochbegabten Simson, trotz all seiner offensichtlichen Fehler. Gott hält in seiner Treue und Gnade an Simson fest, trotz all sein Versagen und seinen Unzulänglichkeiten. Gott hält Simsons problematische Lebensführung aus und wirkt durch ihn Gutes. Und wenn ich an Simsons Gebet denke, muss ich sagen, ich finde es ziemlich egoistisch. Und doch, warum auch immer, gibt es im Neuen Testament so einen Brief, der Hebräerbrief, der die Glaubenshelden aufzählt. Und Simson ist da aufgeführt. Ich weiß nicht, ob sein Gebet eine Umkehr zu Gott war, ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn ich an Simson denke und sein Leben, komme ich zu dem Entschluss, da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Unsere Predigtserie, die wir heute gestartet haben mit Simson, heißt Bad Boys. Gutes von dem Bösen lernen. Und ich glaube, anhand Simsons Leben können wir wirklich einiges lernen. Das eine ist, leider können wir angesichts der Qualitäten des Talents, angesichts der Berufung oder des Auftrages, die eine Person hat, keine Schlussfolgerung ziehen auf seinen Charakter. Simson hatte die besten Voraussetzungen. Simson hatte ein Leben, was von Anfang bis zum Ende eigentlich als Gottgeweihter war. Aber sein Charakter hielt damit nicht mit. Immer wieder, wenn wir von Simson lesen, lesen wir von seinem Egoismus, von seiner Rachsucht, von seiner Lust. Er setzt sich gegenüber seinen Eltern durch und er schaut, wie weit er bei Gott gehen kann. Statt zu versuchen, möglichst nah an dem zu sein, was Gott für ihn vorbereitet hat, spielt er lieber mit dem Feuer, testet seine Grenzen. Und hier sehen wir ein weiteres Prinzip, was so tragisch ist. Gott zieht seine Gaben und seine Berufung nicht zurück beim ersten Versagen. Auch nicht beim zweiten, sondern Gott ist geduldig. Und Simson spielt mit Gott und Gott, erst einmal schaut es so aus, wie wenn sich nichts verändert. Gott lässt das erste Mal zu, dass sein Gottgeweihter auf Abwägen kommt. Aber irgendwann kommt dieser Moment, wo es zu viel ist und vom einen Moment zum anderen ist Gott nicht mehr da, zieht Gott seinen Segen zurück. Hey, zu meinen, wir können mit Gott spielen, wir können tun und lassen, was wir wollen und Gott wird uns weiterhin segnen, Gott wird uns weiterhin gebrauchen, das ist ein gefährliches Spiel. Weil es kann dieser Moment kommen, wo Gott auf einmal sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und sich zurückzieht, so wie bei Simson. Vielleicht war Simson irgendwann diese Kraft, die Gott ihm gab, wichtiger wie die Beziehung zu Gott. Ihm war es nur noch wichtig, diese Kraft beibehalten zu können, aber Gott war ihm eigentlich egal. Und ist das nicht auch eine Gefahr für unser Leben? Dass es uns nicht mehr um Gott geht, sondern nur noch um das, was Gott uns geben kann? Ich möchte jetzt eine Aussage treffen, die dich vielleicht schockiert. Aber du kannst nichts in deinem Leben tun, was Gottes Liebe zu dir vermehren würde. Du kannst auch nichts in deinem Leben tun, was Gottes Liebe zu dir verringern würde. Ich glaube, bis dahin ist es einfach. Aber es ist eine ganz andere Frage, wie viel Gefallen Gott an deinem Leben hat. Es ist eine ganz andere Frage, wie viel Gefallen Gott an deinem Leben hat. Ich als zweifacher Vater liebe meine Kinder und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was tun könnten, dass meine Liebe zu ihnen aufhört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was tun könnten, dass meine Liebe noch mehr wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was tun können, dass meine Liebe weniger wird. Aber wenn mein großer Sohn den kleinen Sohn ärgert, dann hat sein Verhalten keinen Gefallen in meinem Auge. Dann gefällt mir das nicht. Dann macht mir sein Verhalten in dem Moment keine Freude. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott. Gottes Liebe zu dir ist 100% fest. Die ist nicht abhängig von deinem Verhalten. Aber die Frage, wie viel Gefallen er an deinem Leben hat, ist eine ganz andere Frage. Weil du kannst mit deinem Leben ihn ehren oder du kannst ihn Schmach zufügen mit deinem Leben. Und du hast das in der Hand und niemand anders. Du kannst mit deinem Leben Gott ehren oder auch nicht. Wie viel Gefallen hat Gott an deinem Leben? Ich sag's nochmal, Gott liebt jeden Menschen. Und doch lesen wir in seinem Wort in 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, dass wir ihm wohlgefallen. Wir sind dafür verantwortlich, dass Gott Gefallen an uns hat. In einer anderen Übersetzung heißt es, unser Ziel ist es, Gott zu gefallen. Nicht Durchschnittlichkeit, sondern wir wollen doch, dass Gott sich über unser Leben freut. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns leidenschaftlich dafür einsetzen, dass unser Leben Gott ehrt. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Ja, so geheim ist es nicht, wer die Bibel liest. Aber es ist was, worüber wir nicht so oft reden. Wir sagen als Christen immer, dass wir schon vor dem Gericht bewahrt sind. Ja, und tatsächlich, aus Gnade und aus Glaube sind wir gerettet. Aber es gibt noch ein zweites Gericht. Nämlich ein Gericht, ob du Belohnung bekommst für das, was du getan hast oder nicht. Da geht es nicht mehr darum, ob du im Himmel sein wirst oder nicht, sondern da geht es darum, ob du im Himmel zum Beispiel eine Krone haben wirst oder nicht. Und es wird beschrieben, manche werden gerettet, aber wie durch Feuer hindurch. Aber andere werden belohnt werden. Hey, unsere Haltung zum Kreuz, unsere Haltung zu der Botschaft, dass Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Fehler blieb, am Kreuz gestorben ist, um unsere Sünden wegzunehmen, das entscheidet, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Aber die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie viel Gefallen Gott an unserem Leben hat, entscheidet, wie wir diese Ewigkeit verbringen werden. Und meines Erachtens ist genau das der Schlüssel, zu einem Christsein, das attraktiv ist und kraftvoll ist. Dass wir ein Leben führen, das Gott ehrt, dass wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Dass wir ein Leben führen in seinen Möglichkeiten, wo wir nicht auf das beschränkt sind, was wir menschlich tun können. Anhand Simpsons Leben können wir noch etwas lernen. Es gab Zeiten in Simpsons Leben, da merkte er und spürte er, dass Gottes Geist und Kraft bei ihm war. Aber es gab auch Momente, da hat er Gott nicht gespürt. Und genau diese Momente haben ihn zu Fall gebracht. Weil er ihn nicht mehr gespürt hat, hat er angefangen mit Sünde zu spielen. Weil er vielleicht bei der stillen Zeit Gott nicht so nah gespürt hat, so emotional gesehen, hat er angefangen zu tun und zu lassen, was er will. Und es ist eine Gefahr, dass wir nur noch auf die Emotionen schauen, nur noch darauf schauen, ob wir gerade Gott fühlen oder nicht. Und bauen uns ein Doppelleben auf. Statt Gott darum zu bitten, dass er ihm die Kraft gibt, zum Beispiel seine Lust zu überwinden, statt dass er Gott darum bat, das Beste aus seinem Leben rauszuholen, hat er damit gespielt und gemeint, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite kann ich tun und lassen, was ich will. Ich möchte dir noch was verraten. Den Teufel ist es egal, wenn du ein bequemes christliches Leben führst. Den Teufel ist es egal, wie viel Geld du verdienst, ob du dein Einkommen genießt, ja, ob du sogar vielleicht eines Tages in den Himmel kommst. Seine größte Angst ist, dass du als Gläubiger, als Nachfolger Jesus anfängst, Frucht zu bringen. Dass du anfängst, in deiner Berufung zu leben. Dass du anfängst, andere Menschen zu Jesus zu führen. Dass du anfängst, das, was Gott dir zur Verfügung stellt, wo Gott sogar sagt, dass er die Dinge vorbereitet, dass du das in die Realität holst. Der Teufel will versuchen, dass du unter deinen Möglichkeiten bleibst. So wie Simson unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Im Lukas-Evangelium lesen wir, an einer Stelle, im 22. Kapitel. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Der Satan begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Was Jesus in diesem Bild sagt, ist, wenn die Weizenkörner zum falschen Zeitpunkt gesiebt werden, dann werden sie so stark beschädigt, dass sie keine Frucht mehr bringen können. Wenn die Weizenkörner zum falschen Zeitpunkt gesiebt werden, dann können sie keine Frucht mehr bringen. Dann ist es weiter ein Weizenkorn, aber ein Weizenkorn ohne Kraft. Und der Teufel will dich sieben. Der Teufel will mich sieben, dass wir mit unserem Leben keine Frucht bringen werden für Gott. Der Teufel will uns abhalten, dass wir in den Möglichkeiten, die Gott uns zur Verfügung stellt, leben. Der Teufel will, dass wir im Kleinen bleiben. Der Teufel will, dass wir im menschlich Möglichen bleiben. Der Teufel will, dass wir keine Frucht bringen. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und hören, da wäre mehr drin gewesen. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und hören, hey, in deinem Charakter, da hättest du mehr dran arbeiten können. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und hören, hey, dein Glaube war klein und schwach, da wäre mehr drin gewesen. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und sagen und hören, hey, du hast zwei Menschen zu Jesus geführt, du hättest 100 zu ihm führen können. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und hören, da wäre mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will mit meinem Leben Gott ehren. Ich will mit meinem Leben, dass Gott Wohlgefallen an mir hat. Davon hängt seine Liebe zu mir nicht ab. Aber hey, Gott hat alles dafür gegeben, dass ich in Gemeinschaft mit ihm leben kann. Und warum sollte ich jetzt nur meine Reste geben, statt das Beste? Warum sollte ich jetzt mit weniger zufrieden zu sein, als das, was Gott für mich vorbereitet hat? Und das ist bei jedem von uns anders. Wir müssen nicht die Berufung des anderen leben. Aber es liegt in unserer Hand, wie viel Gefallen Gott an unserem Leben hat. Es liegt an uns. Und ich möchte, dass wir, bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen, bevor wir Abendmahl feiern, dass wir eine Entscheidung treffen. Wenn du auch willst, dass Gott Wohlgefallen an deinem Leben hat, wenn du auch willst, in den Werken vorzulaufen, die Gott für dich vorbereitet hat, um nicht am Ende zu hören, da wäre mehr drin gewesen, dann steh als Zeichen dafür auf. Mach es sichtbar, mach fest, ich will das Beste rausholen aus dem, was Gott mir geschenkt hat. Mach es fest und ich werde zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns von Menschen wie Simpson schreibst, die so viel Gutes hatten, aber auch falsche und schlechte Seiten. Und Vater, ich will diese Entscheidung treffen, das Beste aus meinem Leben rauszuholen. Ich will ein Leben führen, das dir gefällt. Vater, du siehst jetzt, wer alles in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen hat und wer das auch sichtbar gemacht hat durchs Aufstehen. Wir wollen ein Leben führen als Nachfolger von dir, das kraftvoll ist, das attraktiv ist, das einen Unterschied macht und das diese Welt, diese Stadt auf den Kopf stellt. Dass Menschen dich kennenlernen. Und wir eines Tages vor dir stehen werden und du dich freust, dass dein Knecht und Diener zurückgekommen ist. Du deine Arme öffnest und uns zujubelst, dass wir es geschafft haben. Dass wir nicht nur gut angefangen haben, sondern den Lauf auch gut vollendet haben. Vater, ich will dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du die Dinge festmachst vor dir. Dass du diese Entscheidungen festmachst vor dir. Und dass unser Leben, unser Alltag von heute an anders sein wird. Wir ein Alltag leben, das dich ehrt, Jesus. Amen.